Dazu begrüßt Sie an diesem Mittag ganz herzlich an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, heute mit dem Thema Neuaufbrüche in der Kirche. Und wenn Sie möchten, sind Sie auch herzlich eingeladen, sich zu Wort zu melden mit Ihren Erfahrungen über neue geistliche Gemeinschaften oder auch vielleicht Ihren Kummer, den Sie haben in der Gemeinde vor Ort, weil es einfach schwierig ist mit den Neuaufbrüchen. Tatsache ist ja auch, dass man überall und allenthalben etwas hört über Skandale, Missbrauchskrise, Priestermangel. Eine Antwort dann vor kurzem war darauf ein sogenannter Frauenstreik, der auf ein Herumwerfen des kirchlichen Apparates zielte, um endlich der sogenannten Ausgrenzung von Frauen ein Ende zu bereiten und eigenmächtig ein weibliches Priestertum einzuführen. Diese Bestrebungen sind ja schon alt. Man möchte fast meinen, so ausgetreten und starr wie die Statistik der Gottesdienstbesucher, die unverrückbar seit 1960 einen klaren, linearen Trend nach unten, sprich zu leeren Kirchen hin, dokumentiert. Im Klartext gesprochen, seit 1960 verliert die katholische Kirche in Deutschland jährlich 100.000 Gottesdienstbesucher. Wir haben es also weniger mit einem viel zitierten Priestermangel als vielmehr mit einem Gläubigenmangel zu tun. Wir Gläubige sitzen also auch in diesem Boot, das munter Kurs hält, man könnte meinen, auf eine Felswand. Wie aber können wir wieder Fahrt nach oben aufnehmen, himmelwärts die Koordinaten suchen zu dem, der die Kirche gegründet hat, nämlich zu Jesus Christus? In der Frage liegt schon die Zielrichtung. Jesus all unseren Bestrebungen voranstellen, damit der Heilige Geist mit neuem Schwung und dem richtigen Kurs die Segel neu aufleben lassen und das ganze Boot mit gutem Kielwasser wieder volle Fahrt aufnehmen kann. So einfach das klingt, so schwer scheint es doch zu sein, ein riesiges träges Containerschiff aus seinem alten Fahrwasser herauszubewegen, nur eine kleine Kursänderung vorzunehmen. Das hat mit Neuaufbrüchen zu tun und darin steckt ja schon der Bruch mit Altem vielleicht, mit Gewohntem, wie man es eben schon immer getan hat, der Bruch mit liebgewonnenen Bequemlichkeiten. Aber es gibt sie, diese Neuaufbrüche in der Kirche, in den neuen geistlichen Gemeinschaften. Ich lade Sie und ich lade uns dazu ein, dass wir uns davon anstecken lassen. Und das wird jetzt mit uns gemeinsam tun, Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki, den ich ganz herzlich begrüße aus Bad Driburg. Dort gehören Sie der Gemeinschaft der Seligpreisungen an. Herzlich willkommen hier in der Spiritualität bei Radio Horeb.
Grüß Gott, Frau Engert. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Sie sind seit 2005 Priester und gehören der Gemeinschaft der Seligpreisungen seit 1995 an. Sie hatten da auch besondere Gotteserfahrungen oder dadurch haben Sie zurück zur Kirche gefunden. In Ihnen ist dann auch so eine große Sehnsucht aufgebrochen, die Sie dann auch zu der Gemeinschaft hingeführt hat. Das heißt, Sie kennen auch schon so einen Weg in einer neuen geistlichen Gemeinschaft. Und darüber wollen Sie heute auch einiges uns in einem Puls nahe bringen. Das heißt, zum Ersten möchten Sie auch fragen, was sind denn das, diese neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen in der Kirche? Was ist das besonders Neue an diesen geistlichen Gemeinschaften? Und was, mit welchen Herausforderungen haben auch diese Gemeinschaften innerhalb der Kirche für uns zu kämpfen? Was bedeutet das auch manchmal für uns? Pater Dr. Johannes, wie ist das denn? Nimmt man diese Gemeinschaften oftmals so im kirchlichen Alltag vielleicht weniger wahr, weil sie sich vielleicht auch an bestimmten Plätzen treffen oder eigene Zusammenkünfte haben, weil sie vielleicht das manchmal auch schwierig haben, in den Gemeinden vor Ort Fuß zu fassen? Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, ist eine gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Grundsätzlich glaube ich, für geistliche Gemeinschaften. Es gibt ja hunderte von Ordensgemeinschaften, aber selbst der gläubige, praktizierende Katholik, wenn man fragt, was es für Ordensgemeinschaften gibt, werden ihm vielleicht noch die Franziskaner oder die Benediktiner einfallen. Dann hört es aber auch schnell auf. Und mit den geistlichen Neuaufbrüchen, den neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen ist es dann erst recht so, die ja zu sagen, erst seit einem Augenzwinkern kirchengeschichtlich bestehen, dass es sehr unterschiedlich ist von der Wahrnehmung oder von der Kenntnis überhaupt dieser Bewegungen und Gruppen. Obwohl statistisch gesehen es mehrere Millionen weltweit gibt, die mit diesen Bewegungen auch in Kontakt stehen. Das ist dann auch von Land zu Land relativ unterschiedlich. Hier in Deutschland ist meine Wahrnehmung so, meine persönliche jedenfalls, dass es tatsächlich noch so ist, dass es von vielen gar nicht bewusst oder bekannt ist, dass es diese Gemeinschaften und Bewegungen gibt.
Ja, dann dürfen wir gespannt sein, wenn Sie uns das ein Stück weit näher bringen. Bitte,
sehr gerne,
Dr. Johannes.
Ja, wollen wir direkt einsteigen? Wir haben schon gehört in der Anmoderation, ich möchte ganz gern das Thema so in drei Abschnitte aufteilen. Und der erste wäre, sich grundsätzlich ein bisschen die Frage zu stellen, wer diese neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen sind. Neuaufbrüche, davon gibt es ja sehr, sehr viele. Und das, glaube ich, ist wichtig in unseren Tagen, das zu betonen. Es gibt viel Dunkles in der Kirche, viel Leidvolles. Aber daneben gibt es, wie es immer in der Kirchengeschichte war, auch viele, viele neue Aufbrüche, viel Neues. Denn Gott selber kümmert sich um seine Kirche. Sie gehört ja ihm. Und wie das Konzil schön gesagt hat, ist der Heilige Geist selber, wohnt er in seiner Kirche. Er ist die Seele der Kirche. Die Kirche muss sich immer wieder erneuern. Ecclesia semper reformata. Sie muss sich immer wieder erneuern, so wie wir auch, jeder Einzelne von uns, sich immer wieder erneuern muss. Wie das ja auch in einer menschlichen Beziehung der Fall ist. Es genügt nicht, sich einmal die Treue zu versprechen. Sie muss jeden Tag wieder belebt werden, erneuert werden. Und das gilt auch für unsere Treue Gott gegenüber, der Kirche gegenüber. Also wir sind alle eigentlich auf einem Weg der ständigen Umkehr gestellt und der Heilige Geist hilft uns dabei, wenn wir Rückschritte machen, wenn wir stehen bleiben. So, die Kirche ist ja die Gemeinschaft der Gläubigen. Also sie ist ja nicht irgendwie ein äußeres Konstrukt, sondern sie ist ja die Familie, die Gemeinschaft derer, die Christus nachfolgen. Aber natürlich gibt es auch die Institutionen. Also es gibt eine bestimmte Struktur, es gibt bestimmte Notwendigkeiten, damit die Kirche auch funktionieren kann, also organisatorisch. Zum Beispiel, wir sprechen von der sogenannten Amtskirche oder manche institutionelle Einrichtungen in der Kirche werden manchmal als schmerzlich auch wahrgenommen. Aber letztendlich geht es darum, dass wir alle auf diesem Weg der Erneuerung vorangehen und uns erneuern lassen. Und noch einmal, da hilft uns also der Heilige Geist, hilft uns Gott dabei. Es geht darum, letztendlich die Kirche nicht zu etwas zu machen, was den Menschen, um es den Menschen nach ihren eigenen Einstellungen recht zu machen, nach ihren Ideen, sondern es geht ja letztendlich darum, dass jeder Einzelne von uns in seiner Berufung wächst, in dem, wie Gott ihn führen möchte und zu seiner letztendlich vollkommenen Berufung, auch zur Erfüllung dieser vollkommenen Berufung führen möchte. Das gilt dann auch für die Kirche als Ganzes. Also wenn sich die Kirche erneuert oder erneuern soll, ist das immer eigentlich das Bestreben, dass sie immer mehr zu dem wird, wozu sie Gott eigentlich auch ins Leben gerufen hat. Die Kirche ist Werkzeug, wie das Konzil schön sagt. Werkzeug, sie dient letztendlich dem Wirken Gottes dazu, den Menschen zur Erlösung zu führen, zur Einheit mit Gott, unserem Vater. Ist ein Werkzeug der Kommunio. Diese Kommunio, die immer zwei Achsen hat. Einmal die Einheit mit Gott selber, die Einheit mit dem Gläubigen und Gott selber und die Einheit der Gläubigen auch untereinander. Da bedient sich Gott also auch der Menschen und bestimmter Werkzeuge, der Charismen könnten wir zum Beispiel sagen, der Gaben des Heiligen Geistes, besonderen Wirkkräften, Zeichen und Wundern und eben auch der neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen. Nicht nur dieser neuen, grundsätzlich der geistlichen Gemeinschaften überhaupt, wenn wir zum Beispiel an Franziskus denken, zu seiner Zeit hat diese Gemeinschaft oder er als Gründer, der diese Gemeinschaft dann ins Leben gerufen hat, ja, einen besonderen Auftrag, der ja irgendwie auch bis heute anhält. Also Papst Franziskus selber tritt ja neu dafür ein, dass die Kirche wieder ärmer wird, in einem positiven Sinn. Also sich eigentlich ihrer eigenen Sendung tiefer erneuert, das Evangelium den Armen zu bringen und selber auch im Geist der Kindschaft zu wachsen. Ja, also alle geistlichen Gemeinschaften haben einen besonderen Auftrag, eine besondere Sendung. Und jetzt wollen wir ein bisschen auf die neuen geistlichen, die sogenannten neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen schauen. Vielleicht haben Sie diesen Begriff schon einmal gehört. TC zum Beispiel ist eine der bekanntesten Gemeinschaften, auch in unserem Breitengraden, die wir so kennen. Ich weiß, dass sehr, sehr viele Firmengruppen dort auch hinfahren, um eine Erfahrung dort zu machen. Es gibt die großen TC-Treffen, die sehr bekannt sind. Auch das Liedgut ist in die Gemeinden eingeflossen. Aber neben TC gibt es so circa 400 bis 1000 neue geistliche Aufbrüche, neue geistliche Gemeinschaften und Bewegungen. Das sind teilweise ganz kleine Zellen von vielleicht nur 20, 30 Mitgliedern, also ein starker Gebetskreis, die sich regelmäßig treffen und vielleicht nur in ihrer Pfarrei aktiv sind, bis hin zu den ganz großen Bewegungen, wie die Fokulare, wie das Neokatechumenat, wie viele, viele andere Gemeinschaften, die charismatische Erneuerung, wo Hunderttausende teilweise dazugehören, nicht immer feste Mitgliedschaften haben, aber doch mit diesen Bewegungen in Berührung stehen und sich die das geistliche Leben der Gläubigen befruchten. Sehr schön in diesem Hinblick hat Paul VI. Schon ein Wort gegeben, wo er ein bisschen diese Wichtigkeit auch zum Ausdruck gegeben hat. Er sagte einmal in einer Ansprache an die neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen: Zur Erneuerung der Kirche reichen heute klare Anweisungen oder eine Fülle von Dokumenten nicht aus. Man verlangt nach Persönlichkeiten und nach Gemeinschaften, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind, dem vom Konzil gewünschten Geist in sich auszuprägen und weiterzugeben. Ja, diese Gemeinschaften sind um das Konzil herum entstanden, einige auch vor dem Konzil schon, aber ein Großteil nach dem Konzil. Und man könnte eigentlich sagen, dass sie in sich eine Erneuerung verkörpern, die durch das Konzil angestoßen wurde. Das Konzil hat ja viele Beschlüsse verabschiedet und dem Konzil voraus gingen schon Bewegungen der liturgischen Erneuerung, der ökumenischen, die ökumenische Bewegung, die Bibelbewegung. Vieles brach neu auf und man erkannte, ja, es braucht die Öffnung zur Welt, aber es braucht auch die geistliche Erneuerung. Und die geistlichen Gemeinschaften sind sozusagen ja fast eine praktische Umsetzung. Es ist nicht so, dass die Gemeinschaften selber die Konzils oder die Gründer die Konzilsdokumente studiert haben und dann gesagt haben, ja, gut, das wollen wir jetzt ins Leben umsetzen. Aber es ist wie, als wenn der Heilige Geist auf zwei Ebenen agiert hat. Einmal inmitten der Kirche durch das kirchliche Amt, durch die Bischöfe, durch den Papst, aber gleichzeitig auch von unten her die Gläubigen ergriffen hat. Und beides wollte er zusammenführen. Also es gibt da durchaus eine Parallelität, eine Parallele der geistlichen Erneuerung auf der Ebene der Lehre der Kirche und eben in der Glaubenspraxis. Als Einstieg mag das vielleicht erstmal genügen und wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause.
Sie hören Pater Dr. Johannes Maria Poplotzki in der Spiritualität hier bei Radio Horeb. Er spricht über die Neuaufbrüche in der Kirche. Die Kirche muss sich immer wieder erneuern. So sind die neuen geistlichen Gemeinschaften so etwas wie die Seele der Kirche. Sie geben immer wieder auch etwas Neues, bilden vielleicht auch den Frühling in der Kirche ab, vor allem nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Jetzt ist die Frage, was denn genau das Neue dieser geistlichen Gemeinschaften ist.
Ja, ich habe schon darüber gesprochen, dass die geistlichen Gemeinschaften um das Konzil herum entstanden sind und auch das, was das Konzil eigentlich in die Kirche einbringen wollte, verkörperten oder auf eine geistliche Weise dann auch eingebracht haben oder einbringen auch. Und da können wir noch mal kurz fragen, ja, wie sind denn diese geistlichen Gemeinschaften entstanden oder wie entstehen sie? Denn es ist immer noch so, dass neue geistliche Gemeinschaften dazukommen. Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage und sehr unterschiedlich. Aber bei einem großen Teil dieser neuen Bewegungen und geistlichen Gemeinschaften steht am Anfang tatsächlich ein Gründer oder mehrere Personen, die eine ganz starke, eine außergewöhnliche Erfahrung mit Gott gemacht haben. Das kann ein Ereignis, ein besonderes Ereignis gewesen sein. Das kann aber einfach eine innere Intuition auch gewesen sein. Und dies hat dazu geführt, dass diese Person oder diese Personen ihre eigene Taufgnade ganz neu ernst genommen haben. Also man könnte hier von einem individuellen, von einem persönlichen Bekehrungserfahrung, einem Bekehrungserlebnis sprechen, sodass diese Personen also vertieft das Wort Gottes betrachtet haben unter einem ganz bestimmten Blickwinkel. Jede Gemeinschaft hat ja so eine spezielle Ausrichtung auch, trägt eine besondere Sendung. Also, dass sie das Evangelium unter einem ganz bestimmten Blickwinkel auch betrachten, den sie für wichtig erachten, der zu ihrem eigenen Lebensideal dann auch geworden ist. Und so haben sie selber dann begonnen, ganz konkret Christus nachzufolgen, den Glauben zu leben. Und das Besondere ist also bei diesen Gründerpersonen, dass sie ein Charisma, eine Begabung empfangen haben, dass ihr eigenes Leben eine Ausstrahlung bekommen hat, die andere angezogen hat. Und so haben sich im Laufe der Zeit immer mehr Personen dann um diese Gründerfiguren herum angesiedelt und dann Gemeinschaften sind daraus gewachsen, haben sich dann gebildet, die von einem, ja, von regelmäßigen Treffen irgendwie sich zusammenfinden und dadurch sich gegenseitig stärken. Das sind aber bis hin zu ordensähnlichen Gemeinschaften, die auch in einem Kloster zusammenleben und ihr ganzes Leben, ihren ganzen, ja, 24 Stunden sozusagen miteinander teilen. Das gibt also hier ganz verschiedene Facetten, wie der Heilige Geist sehr vielfältig ist, hat er also ganz verschiedene Formen, das Leben der Taufgnade oder der Nachfolge Christi ins Leben gerufen. Was ist jetzt das Neue dieser geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen? Das ist eigentlich eine sehr schwierige Frage. Ich habe in meiner Dissertation mich damit ein bisschen auseinandergesetzt und bin letztendlich auch nicht ganz zu einem Schluss dabei gekommen. Denn letztendlich sind ja alle geistlichen Gemeinschaften, die im Laufe der Kirchengeschichte gegründet wurden, zu ihrer Zeit neue Aufbrüche. Im besonderen Terminus, der hier benutzt wird, der eigentlich auch in der Kirche bewohnt ist, neue geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen meint man im engeren Sinn eben jene Gemeinschaften, die um das Konzil oder seit dem Konzil auch entstanden sind. Und hier gibt es jetzt schon besondere Charakteristika, die diese Gemeinschaften ausmachen. Zuallererst, wie ich schon gesagt habe, steht am Anfang eine tiefe Gotteserfahrung, ein Erlebnis mit Gott, das dazu geführt hat, die Taufgnade ernst zu nehmen, also radikal das Evangelium umzusetzen, durch das Gebet, aber auch durch Apostolate der Nächstenliebe, sich um Arme zu kümmern, sich um im Bereich der Neuevangelisation zu engagieren. Ich denke, das ist vor allen Dingen, steht im Zentrum dieser neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen, diese Sehnsucht, und das geht ja ganz mit dem Konzil einher, diese Sehnsucht, sich zu öffnen für alle Armut in dieser Welt, durchaus auch geistlich gesprochen, also gegenüber jenen, die Gott noch nie, Gottes Liebe noch nie erfahren haben, die von ihm noch nie gehört haben, sich dafür zu öffnen und neue Wege und Mittel auch zu benutzen, um die Menschen zu erreichen. Vor einiger Zeit habe ich eine Gemeinschaft in Belgien besucht, eine dieser neuen Gemeinschaften, die heißt Gemeinschaft Tiberias. Das war sehr interessant, weil die Mitglieder hatten mir dann oder uns, wir waren mehrere, hatten uns dann einen kleinen Vortrag gemacht über ihr Leben. Und dabei berichteten sie uns, dass sie als Evangelisationsmittel ein Esel benutzen. Also sie gehen mit einem Esel durch ihre Stadt und es passiert dann Folgendes, dass die Menschen aufmerksam werden und vor allen Dingen Kinder sehr schnell dazukommen, um einfach den Esel zu streicheln, einfach da zu sein. Und aus dieser einfachen Begegnung heraus, die Brüder und Schwestern dieser Gemeinschaft sind dann auch dabei, drei oder vier, ergibt sich dann sehr leicht ein Gespräch auch über, ja, rein das, über den Esel hinaus, also über das Leben dann dieser Gemeinschaft, wo sie dann Zeugnis geben können, auch von ihrem Glauben, von dem, was sie mit Christus leben. Und ja, über diese Brücke sozusagen, ja, gibt es dann den einen oder anderen, der Interesse zeigt und vielleicht die Gemeinschaft auch einmal besuchen kommt und vielleicht einmal an einer Gebetszeit teilnimmt. Und so, ja, nach und nach, also das ist sicherlich nur ein kleines Beispiel, aber die neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen sind sehr erfinderisch, was dies angeht. In vielen Städten, auch in Deutschland, gibt es ja auch das sogenannte Night Fever, eine schöne Initiative auch, wo meistens an einem Samstagabend das Allerheiligste in einer Kirche ausgesetzt wird. Dort werden Lieder gesungen, es ist eine Atmosphäre der Anbetung und gleichzeitig werden Leute auf der Straße in einer Fußgängerzone oder im Stadtzentrum eingeladen, doch einfach eine Kerze anzunehmen und diese Kerze in die Kirche zu tragen und vor das Allerheiligste abzustellen. Also hier geschieht wirklich etwas Wunderbares, dass die Türen der Kirchen, sie werden geöffnet, die Kirche selber öffnet sich für die Begegnung mit den Menschen und zwar mit denen, die wirklich weit weg sind von der Kirche oder die noch nie Zugang gefunden haben. Und tatsächlich gibt es viele, viele Menschen, die einfach ja diese Geste auch setzen, also die diese Kerze annehmen, empfangen und sie dann entzünden und in die Kirche tragen und dann vielleicht ein paar Minuten, vielleicht sogar auch eine halbe Stunde in der Kirche bleiben und einfach von dieser Atmosphäre des Gebetes angesteckt werden und sich vielleicht tiefer gehende Fragen über ihr eigenes Leben, über ihre Beziehung zu Gott auch stellen. Die neuen Gemeinschaften haben auch viel neues Liedgut, das für manche auch unbekannt ist. Einige von diesem neuen Liedgut ist auch ins neue Gotteslob eingeflossen nach vielen Jahren. Wenn man an diesen Gottesdiensten oder Gebetszeiten dieser Gemeinschaften teilnimmt, ist es manchmal etwas ungewohnt. Aber sie versuchen doch eigentlich das, was sie vom Herzen her glauben, dass das auch umgesetzt wird in Texten, in Melodien, die, ja, die vom Innersten kommen, die die Herzen erreichen, weil sie eben doch etwas sehr Persönliches ausdrücken. Es sind neue Gebetsformen auch. Das freie Gebet, das wir so in den traditionellen Kirchen oder Gottesdiensten weniger kennen. Es ist für uns oft einfacher, ein fest formuliertes Gebet zu sprechen. Die Gefahr ist aber immer dabei auch, dass wir dieses Gebet einfach nur herunterbeten. Aber letztendlich sind unsere Worte ja kein, ja, was wir so von uns geben, unser Herz ist entscheidend. Also die Gebete, die wir beten, letztendlich interessiert Gott, dass wir sie mit dem Herzen beten können, mit Liebe beten können, auch mit Hingabe beten können. Und wenn wir sozusagen ein fest formuliertes Gebet beten, das, wo wir selber vielleicht gar nicht richtig einen Zugang haben, dann ist es schwerer, dass wir unser Herz, unsere Anteilnahme da hineingeben. Und so haben viele dieser neuen Bewegungen Zeiten des Gebetes, wo es freie Gebete gibt, also die man fast als dialogische Gebete bezeichnen könnte. Das heißt so, dass Gott eigentlich angesprochen wird, als wenn er selbst gegenwärtig ist, und das ist er im letzten Jahr auch, innerhalb der Kirche oder anwesend bei dieser Gebetszeit. Also in einer persönlich an ihn gerichteten Form, in einer Du-Form auch. Ja, auch das ist eher ungewohnt, das fordert auch manchmal heraus, aber das ist bei den neuen Gemeinschaften eben eine Art und Weise, ihren persönlichen Glauben auch auszudrücken. Daneben gibt es auch viele neue Formen der Nachfolge, das heißt neue Lebensformen, die diese Gemeinschaften geschaffen haben. Ich selber lebe auch in einer Gemeinschaft, wo alle Lebensstände zusammengefasst sind. Also Priester, geweihte Ordensleute, Schwestern und Brüder und auch Familien, ledige, alleinstehende, wo wir versuchen, alle gemeinsam als Volk Gottes dem Herrn Christus nachzufolgen. Und wo wir auch in einem klösterlichen Gebäude zusammenleben. Also es ist nicht so, dass zu bestimmten Gebetszeiten man zusammenkommt von außen her. Das gibt es auch, Freunde und Bekannte, die dazukommen. Aber dass es einen innersten Kern gibt, der als Volk Gottes gemeinsam auf dem Weg ist und das ganze Leben miteinander teilt. Also auch die Arbeitszeiten, die Essenszeiten. Und das gab es bisher in der Kirchengeschichte, manchmal in der Urkirche, wissen wir davon. Es gab verschiedene Versuche im Laufe der Kirchengeschichte, aber für unsere Tage ist das doch etwas ganz Neues, dass so die altbewährten Formen des Ordenslebens aufbricht und neue zusätzliche Formen dieses Lebens auch möglich macht, schenkt. Ja, mit diesem kurzen Überblick, was das Neue dieser Gemeinschaften ist, wollen wir vielleicht noch mal eine Pause machen und ein Lied hören.
Pater Johannes von der Gemeinschaft der Seligpreisung ist zu Gast hier in der Spiritualität bei Radio Horeb heute mit dem Thema Neuaufbrüche in der Kirche. Er spricht über neue geistliche Gemeinschaften, darüber, dass die Kirche sich immer wieder erneuern muss, dass die Frage ist, wo stellen sich Menschen als Persönlichkeiten zur Verfügung, Werkzeug zu sein, die Kirche zu erneuern, Seele der Kirche zu sein. Es gibt immer wieder Menschen, die so einen Gründungsimpuls bekommen, die eine besondere Ausstrahlung haben, um andere um sich herum scharen und dann auch ganz neue Formen finden. Und wo es Neues gibt, das mit den herkömmlichen Formen nicht mehr übereinstimmt, in dieser äußeren Form zumindest, da gibt es natürlich auch Konflikte und Schwierigkeiten. Was sind die Herausforderungen der neuen geistlichen Gemeinschaften?
Ja, das wollen wir jetzt in diesem dritten Teil ein bisschen anschauen. Die Herausforderung dieses Neuen für die Kirche und letztendlich, wie ich schon gesagt habe, die Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Also sind es auch Herausforderungen, die uns, jeden Einzelnen von uns persönlich auch betreffen. Ich möchte gerne noch ein Zitat von Hans Urs von Balthasar vorlesen, das ich sehr gerne habe. Er sagt: Charismen werden nicht aufs Geratewohl ausgeteilt, sondern von Gott in die Bedürfnisse und Nöte seiner Kirche, in die jeweilige historische Gegenwart hineingespendet. Wenn sie von Gott stammen, dann schwimmen sie meistens nicht mit den Modeströmungen, sondern enthalten im Gegenteil Gegengifte und Arzneien für Gefahren der Zeit. Ein sehr tiefes Wort, vielleicht auch ein bisschen ein provokantes Wort, denn es ist ja doch manchmal so, zumindest wenn wir von Erneuerung sprechen, dass dahinter dann eigentlich der Wunsch steht oder dieses Bestreben steht tatsächlich, dass die Kirche sich angleichen müsste an einen bestimmten Zeitgeist. Ich will damit nicht sagen, dass sie das nicht tun soll, denn Erneuerung bedeutet immer auch, dass das, was der Kirche geschenkt wird, dass es sich in der jeweiligen Zeit eine Form finden muss, die die Menschen auch erreicht. Aber es geht nicht darum, dass die Kirche sich selbst dabei verliert, sich selbst dabei aufgibt oder aufhört, das zu sein, was sie ist. Letztendlich muss alle Erneuerung also dazu führen, dass die Verbindung zu Gott und die Liebe letztendlich stärker wird. Und dazu, wie Hans Urs von Balthasar gesagt hat, werden die Charismen geschenkt. Also Charismen, das ist ein sehr vielfältiger Begriff. Ich möchte da das nicht weiter vertiefen, nur wenn wir hier über die neuen geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen sprechen, dann lässt sich sagen, dass sie auch eine Gabe von Gott, Charismen übersetzt, bedeutet eigentlich Gabe, eine göttliche Gabe, dass diese Gemeinschaften also auch Gaben von Gott sind in diese Zeit, wo die Kirche sie braucht und wo sie auch Antworten geben können auf bestimmte Bedürfnisse oder Nöte dieser Zeit. Nun ist es natürlich so, dass wir manchmal gerne andere Antworten geben wollten, als die, die ja vielleicht durch Impulse des Heiligen Geistes gegeben werden. Und das ist eine Herausforderung. Dieses Neue, was von Gott kommt, bricht sozusagen in diese Zeit hinein. Und unsere Aufgabe ist es, dieses Neue zu empfangen. Und hier ist es immer so, dass es ein gewisses Spannungsfeld auch gibt, weil sich das Göttliche mit dem Menschlichen vereint. Und das Menschliche hat es eben an sich, dass hier auch oft Fehler begangen werden oder dass da Schwächen dabei sind. Nicht alles, was durch das Neue dieser Gemeinschaften eingebracht wird, ist tatsächlich auch von Gott. Es braucht einen Unterscheidungsprozess. Aber vieles ist auch tatsächlich von Gott gewollt und bietet ein Spannungsfeld, dass es vielleicht sogar manchmal anstößig ist. So wie wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass die Propheten von Gott gesandt waren und das Volk Gottes ermutigt haben, sich zu bekehren. Aber ja, sie wurden dann manchmal in die Löwengrube geworfen oder einfach missachtet, weil das, was sie dem Volk mitgeteilt haben, war nicht immer das, was das Volk auch hören wollte. Nun treten diese Gemeinschaften nicht immer so auf, dass sie auf dem Marktplatz das Evangelium verkünden. Aber in ihrem ganzen Sein, in ihrem Wesen, in ihrer Identität sind sie doch etwas, was ja in einem guten Sinn anstößig auch sein soll, die Menschen und die Kirche herausfordern soll. Ich möchte hier noch ein Zitat von Karl Rahner lesen, der das sehr schön auch ins Wort gebracht hat. Noch wichtiger ist es, schreibt er, solche Charismen des Geistes schon bei ihrem Aufbruch zu sehen, damit sie gefördert werden und nicht in Unverständnis und Geistesträgheit, wenn nicht gar in Böswilligkeit und Hass, auch ihrer kirchlichen Umwelt ersticken. Das ist nicht so leicht, denn das Charismatische ist wesentlich neu und immer überraschend. Es steht natürlich auch in einer geheimen, inneren Kontinuität mit dem Früheren in der Kirche. Es bleibt ihrem Geist und dem Rahmen des Institutionellen eingefügt. Aber es ist doch neu und unableitbar. Und dass alles in dem bleibenden Ganzen der Kirche bleibt, das sieht man nicht gleich auf den allerersten Blick. So hat das Charismatische, wenn es neu ist, und beinahe möchte man sagen, nur so lange sei es charismatisch, etwas Schockierendes an sich. Es kann mit Schwärmerei, Änderungssucht, Umsturz versuchen, Mangel an Gefühl für Tradition und bewährte Erfahrung der Vergangenheit verwechselt werden. Und gerade die, die fest im Alten verwurzelt sind, die ein lebendiges Christentum als heiliges Erbe der Vergangenheit bewahrten, sind in Versuchung, den neuen Geist, der sich nicht immer auf die Bewährtesten niederlässt und doch ein heiliger Geist sein kann, auszulöschen und im Namen des Heiligen Geistes der Kirche zu bekämpfen, obwohl er Geist vom selben Geist ist. Ja, auch ein sehr tiefes Wort, was ein bisschen das zum Ausdruck bringt, dieses Spannungsfeld von Neuem und Altem. Gott lädt uns immer neu ein, auf ihn zu schauen und uns auch von ihm führen zu lassen. Und das bedeutet gleichzeitig auch immer bereit zu sein für Veränderung. Althergebrachtes loszulassen, das ist nicht einfach, weil wir fühlen uns darin sicher. Und die Kirche hat natürlich auch eine Erfahrung, gerade auch mit geistlichen Gemeinschaften. Es ist auch ihre Aufgabe, das Gute zu unterscheiden, diese Gemeinschaften zu prüfen und das, was nicht gut ist, zu korrigieren. Es ist ihre Verantwortung und es ist nicht immer einfach zu sehen, was jetzt tatsächlich von Gott kommt. Es ist auch so, dass manche Gemeinschaften vielleicht mit ihrer Gabe nicht empfangen werden oder das, was sie auch tragen, nicht empfangen wird. Ich kenne Gemeinschaften, die etwas Neues einbringen wollten und tatsächlich wurde es ihr von der Kirche über 20, 30 Jahre nicht ermöglicht. Erst dann in einem späteren Verlauf, es gab Änderungen in der Kirche, auch Wechsel bei den Ämtern oder bei denen, die Verantwortung getragen haben. Und nach 30, 40 Jahren ist es dann doch dazu gekommen, dass diese Gemeinschaften anerkannt wurden und ihr eigenes auch leben konnten. Das ist also manchmal ein tiefer Reinigungsprozess auch, manchmal ein leidvoller Prozess. Letztendlich liegt aber eine große Verantwortung auf der Kirche, auf jedem Einzelnen von uns, das, was von Gott gegeben ist, eben auch zu empfangen. Denn noch einmal, die Charismen sind Werkzeuge des Heiligen Geistes zur Erneuerung der Kirche. Wenn diese Gaben also nicht empfangen werden, dann fehlt uns eine wichtige Ressource auch zur Erneuerung. Und vielleicht erschöpfen wir uns dann selber aus eigener Kraft heraus, indem wir andere Wege gehen oder andere Mittel versuchen zu ergreifen, die aber letztendlich nicht ganz so effektiv sind oder zielführend sind. Die geistlichen Gemeinschaften im Tiefsten möchten letztendlich zur Erneuerung der Kirche dadurch führen, dass sie den Menschen, die Gläubigen, zu einem tieferen Bewusstsein ihrer Taufgnade führen. Das war ja auch die Absicht des Konzils. Die Taufgnade oder die Heiligkeit aller Gläubigen in den Mittelpunkt zu stellen. Das heißt aber anders ausgedrückt, dass es ein Weg der Bekehrung ist. Sein eigenes Leben, seine eigene Glaubenspraxis auch ernst zu nehmen. Die Zeiten des Gebetes intensiver zu leben. Auch das sakramentale Leben neu zu befruchten. Ich erinnere mich selber, als ich zurückgefunden habe zur Kirche oder die Familie, meine Familie auch, wie wir da manchmal zu fünft oder zu sechst zur Beichte gegangen sind und die Priester teilweise den Kopf geschüttelt haben, weil es für sie völlig ungewohnt war, dass eine junge Familie regelmäßig zur Beichte gehen möchte. Aber eigentlich ist es doch eine große Freude. Eigentlich ist es doch schön zu sehen, wenn das im Herzen Einzelner aufbricht, diese Sehnsucht, das Leben ernst zu nehmen und tiefer mit Gott zu leben. Ja, wie das immer so ist innerhalb der Kirche, da gibt es natürlich auch Neid oder Eifersucht von anderen Gemeinschaften, vielleicht auch von Pfarreien. Da ist eine Gemeinschaft und zum Gottesdienst kommen viele Gläubige dort und sie kommen aber nicht zur Pfarrkirche, in die Pfarrei, um da den Gottesdienst zu feiern. Das sind Situationen, die nicht immer einfach sind. Die Gemeinschaften haben auch viele Kinderkrankheiten. Manchmal trägt sie der Enthusiasmus, aber ja, es gibt noch einiges, was noch nicht so richtig am Platz ist, was objektiv vielleicht auch nicht gut ist. Da braucht es einfach Geduld und es braucht ein Schauen auf den Grund, was letztendlich das ist, was Gott in sie hineingelegt hat, trotz aller menschlichen Schwäche, wo er seine Fruchtbarkeit für die gesamte Kirche auch schenken möchte. Ja, es gilt also grundsätzlich, dieses Wirken zuzulassen und sich auch auf das Prophetische einzulassen. Die Kriterien sind letztendlich die guten Früchte, wie Paulus uns auch in einem Wort sagt, prüft alles und behaltet das Gute. Einer Angst zu folgen, dass die Gemeinschaften etwas in der Kirche zerstören könnten, was doch aufrechtzuerhalten wäre. Angst oder Neid, auch eine gewisse Unsicherheit mit diesem Neuen, das sind alles eigentlich Verhaltensweisen, die fehl am Platz sind. Wenn wir miteinander diesen Weg gehen, also wenn wir dieses Neue empfangen und auch von den Gemeinschaften, die natürlich auch angefragt sind, sich korrigieren zu lassen, sich immer wieder auch zu besinnen, dass sie selber von Gott geschenkt sind für das Wohl der Kirche und der Gläubigen. Also, dass sie sich in Frage stellen, immer wieder auch in einer guten Weise führen lassen und erneuern lassen in ihrem Dienst für die Kirche. Ja, dann haben wir eigentlich nichts zu fürchten, dann brauchen wir keine Angst haben, sondern dann kann Gott wirklich das Werk durch diese Gemeinschaften hervorbringen, das er möchte. Und die Kirche und die Gläubigen werden dadurch reich beschenkt werden. Ja, so bin ich zum Ende gelangt mit meinen kurzen Ausführungen und wir machen vielleicht wieder eine kurze Pause.
Ja, die Pause nutze ich hier erstmal, um Ihnen zu danken, Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen, für diesen Vortrag, für diesen Umriss über die neuen geistlichen Gemeinschaften in der Kirche. Und ich darf daran auch gleich anschließen, die Einladung an Sie, die Sie uns zugehört haben. Vielleicht möchten Sie sich zu Wort melden. Vielleicht sind Sie selber schon mit so einer geistlichen Gemeinschaft in Kontakt gekommen, haben selber die Erfahrung gemacht oder sind dort auch eingetreten oder haben dort irgendwie auch eine Glaubenserneuerung erfahren, ein neues Leben aus dem Heiligen Geist. Wie ist es Ihnen damit ergangen? Sie sind herzlich eingeladen, sich zu Wort zu melden hier jetzt. Noch unter dem Hörertelefon unter der 0895 1700 8008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland wählen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89517008008. Wir sprechen über Neuaufbrüche in der Kirche, über neue geistliche Gemeinschaften. Welche Erfahrung haben Sie gemacht? Sie können sich gerne hier noch zu Wort melden. 089517008008 und direkt mit Pater Dr. Johannes Maria Poblotzki von der Gemeinschaft der Seligpreisungen in Kontakt treten sozusagen. Pater Johannes, wie ist das? Sie haben ja da ein ganz schönes Zitat gebracht von Hans Urs von Balthasar, dass die Charismen, also diese Gaben in den neuen geistlichen Gemeinschaften, auch eine Antwort sind auf die Bedürfnisse, auf die Nöte der Kirche in einer bestimmten Zeit, auch als Gegengift gegen Modeströmungen, gegen bestimmte Gefahren der Zeit. Wo sehen Sie denn heute diese Gefahren? Es gibt ja auch viele Menschen, die, ja, wie ich schon anfangs sagte, die Kirchen sind leer, die Sehnsucht ist aber umso größer, auch nach einem authentischen Glaubensleben. Welche zeitlichen Herausforderungen, mit welchen haben wir heute zu kämpfen?
Ja, das ist natürlich eine sehr umfassende Frage, wo es eine tiefergehende Reflexion auch bräuchte. Die Gemeinschaften, die tragen ja ganz verschiedene Facetten und letztendlich müsste man dann einzelne Gemeinschaften herauspicken und schauen, was diese als besondere Gabe tragen und gucken, ja, trifft das vielleicht dann auf eine besondere Not in der Kirche oder auf ein besonderes Bedürfnis? Ich denke, so wie Papst Franziskus ja auch immer wieder auf die Armut zu sprechen kommt, so gibt es zum Beispiel mehrere Gemeinschaften, die sich radikal auch ähnlich wie die franziskanische Spiritualität sich dieser Armut verpflichtet haben. Da gibt es zum Beispiel die Schwestern und Brüder vom Lamm, so heißen sie, die keine Vorräte haben, die jeden Tag betteln gehen. Sie klingeln an den Türen und klopfen dort an, ob ihnen das Nötigste gegeben wird. Aber durch diesen Kontakt versuchen sie gleichzeitig mit den Menschen in Berührung zu kommen, vor Ort zu sehen, welche Not gibt es denn in diesem Haushalt. Und manchmal werden sie dann auch hereingebeten und es kommt dann zu einem Austausch. Ich denke, die Nöte, die wir auf einer materiellen Ebene heutzutage haben oder wenn wir über die Umweltzerstörung sprechen, das sind alles ganz konkrete Nöte, doch die sind ja irgendwo alle verwurzelt darin, dass wir Gott aus dieser Welt eigentlich verbannen und damit entstehen die ganzen Probleme. Deswegen im Kern, glaube ich, sind alle dieser neuen geistlichen Gemeinschaften auf ihre Art und Weise versuchen sie doch, Gott wieder in diese Welt hineinzuholen und den Menschen auch nahe zu bringen. Und das ist sicherlich auf diese Art und Weise, wie die das leben, wie diese Gemeinschaften das leben, sind das wertvolle Antworten auf die Bedürfnisse oder Herausforderungen der Kirche in dieser Zeit.
vielleicht auch das, was Sie leben in der Gemeinschaft der Seligpreisungen, wo zum ersten Mal alle Lebensstände zusammengefasst sind und alle das Leben teilen, ob Alleinstehende, ob Familien, ob zum Ordensleben Berufene sozusagen. Stehen auch mehr die Laien im Fokus, nämlich ihre Berufung eben auch mit vollem Bewusstsein zu leben, jeder Einzelne, auch vielleicht besonders auch Eheleute.
Richtig, ja, das ist sicherlich auch etwas. Und das ist diese Form des gemeinsamen Lebens ist kein Einzelfall. Es gibt viele dieser neuen Gemeinschaften. Man spricht hier theologisch von Plurivokationalität, also dass mehrere Berufungen, unterschiedliche Berufungen mit ihrer je eigenen Sendung, dass sie doch gemeinsam Christus nachfolgen. Eben in besonderer Weise die drei großen kirchlichen Stände. Aber so wie es früher in der Kirche war, dass es hier eine große Distanz zwischen diesen Ständen gab, also vor allen Dingen gegenüber den Klerikern, wie es auch manchmal heute noch schmerzlich wahrgenommen wird. Ja, das Konzil wollte das eigentlich aufbrechen, ohne die Hierarchie an sich in Frage zu stellen, aber den Blick darauf zu legen, dass alle Berufungen im Dienst füreinander stehen, also das Wohl des anderen im Blick haben und für diese eigentlich sich einsetzen. Ja, das versuchen diese Gemeinschaften oder unter anderem auch unsere dann im konkreten Leben zu praktizieren und in die Kirche auch einzubringen.
Jetzt hat uns aus Belgien Frau Willems erreicht, die ich hier begrüßen darf. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Hier ist Silvia Willems aus Belgien. Ich habe zwar nicht alles vom Vortrag gehört, aber ich kann etwas Positives auch zur charismatischen Erneuerung beitragen. Ich bin schon seit 11 Jahren in der charismatischen Erneuerung in Luxemburg bei Albert Frank. Ich weiß nicht, Sie kennen ihn bestimmt. Und was ich aber da erfahren habe, wir waren in der Familie, wir waren immer gläubig, auch meine Eltern, und gingen jedes Mal auch zur Kirche. Aber es war eigentlich so, man ging einfach. Und was ich aber da erfahren habe mit Lobpreis und das hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Und ich habe auch so eine tiefe Liebe zu Jesus bekommen und ich gehe auch jetzt gerne hier in der Messe, aber die tiefe Liebe, die habe ich erst erfahren in der charismatischen Erneuerung. Das wollte ich eigentlich beitragen.
Vielen Dank, dass Sie uns das so mitteilen. Ja, da sprechen Sie sicher etwas an, was viele Menschen, wonach sich viele Menschen sehen, genau nach dieser authentischen, nach einer echten Christusbeziehung, einer ganz persönlichen und der auch in einer persönlichen Form eben auch dann Ausdruck zu verleihen. Pater Johannes dazu vielleicht noch?
Richtig, ja, fand ich auch sehr ermutigend, dieses Zeugnis. Ich denke, das muss auch jeder ein bisschen selber für sich sehen. Es gibt ja ganz verschiedene Formen, auch den Glauben zu leben. Aber ich glaube, so wie uns jetzt gerade mitgeteilt wurde, gibt es viele Menschen, die eben in den traditionellen Formen sich nicht mehr irgendwie beheimatet fühlen oder gefühlt haben. Oder denen ist, obwohl sie die Kirche lieben und auch regelmäßig zum Gottesdienst gehen, wie wir gerade gehört haben, dass doch diese innere Liebe zu Jesus nicht gegeben ist. Ja, das bleibt ein Geschenk der Gnade, aber es gibt eben durch die neuen Gemeinschaften gibt es viele Menschen, die dadurch zu einer tieferen Liebe oder Beziehung zu Gott gefunden haben. Und das ist ja etwas sehr Wunderbares.
Ja, oder sicher haben wir auch das Problem heute, dass ja mancherorts so der Heilige Geist auch herausverwaltet wurde aus dem ganzen Verwaltungsapparat, oder dass die Kirche eigentlich nur noch wie so eine Organisation funktioniert, wo die aber wie ein toter, lebloser Körper manchmal einem dann vorkommt und wo man junge Menschen verstehen kann, die da auch nicht hingehen möchten, weil sie das als unecht vielleicht auch erleben, als nicht authentisch.
Ja, das muss man, glaube ich, wohl ganz kritisch so anmerken auch, ja, dass es hier wirklich ein Defizit gibt. Auch in der Liturgie muss man sagen, dass vieles verloren wurde. Ja, dass wir doch auch mit unseren Sinnen eigentlich Gott begegnen wollen. Die ganzen Sakramente sind ja eigentlich darauf ausgerichtet, auf Zeichen und auf das Wort. Aber viele Zeichen wurden aufgegeben, wurden verloren. Es fehlt eigentlich so ein bisschen an dieser Wärme im Gottesdienst. Also, dass wir auch durchaus emotional am Gottesdienst teilnehmen. Das ist auch etwas, was die neuen Gemeinschaften einbringen.
Dann darf ich zum Schluss noch Frau Lehmann hier auf Sendung bitten aus Frankfurt. Grüß Gott.
Hallo?
Ja, hallo. Wir hören Sie.
Sie sind dran. Sie hören mich schon. Das ging ganz schnell. Guten Tag. Ja, ich habe noch ein bisschen Bücher gewälzt in Ihrem Vortrag, also währenddessen. Also zum Beispiel in dem Buch Spiritual Activism. Da wird das Rad auch immer wieder neu erfunden. Und ja, es gab hier im Umfeld einen steilen Missionar, der als Theologieprofessor und Priester sehr lange in China aus politischen Gründen war. Und der hat eigentlich auch wahrscheinlich so viel zu tun gehabt mit seinem normalen Pensum, dass er zwar auch über China unterrichtet hat. Wieso komme ich jetzt darauf? Weil vorhin bei den Nachrichten aus Kirche und Welt gerade erwähnt wurde, dass in Peking vom Vatikan aus jetzt eine Ausstellung ist mit auch buddhistischer Kunst. Und es gibt ja immer wieder so Anläufe, unterschiedliche Anläufe auch zu sagen, es gibt ja auch vor unserer Zeitrechnung schon, zum Beispiel die Vorstellung, dass es nicht auf die Schönheit des Menschen ankommt, sondern dass da auch eine ewige gute Kraft ist, die wir unterstützen können und so. Also das ist vielleicht etwas weit hergeholt. Nur die Frage, ja, da gibt es ja immer wieder neue Anläufe wahrscheinlich. Und ich erlebe das in einer Schule für Heilgymnastik, da sind unten drunter jetzt Jesus, steht groß Jesus, aber es sind nun Baptisten geradezu. Und ja, vielen Dank auch für diesen Hinweis, dass das eigene Charisma eines Gründers, dass das einfach ganz entscheidend ist. Ja, also meine Frage ist konkret.
Danke, Frau Lehmann. Ja,
Dankeschön.
Konkret noch ganz kurz. Ganz kurz noch konkret Ihre Frage.
Ach so, Verzeihung. Ja, die konkrete Frage. Es gibt ja so viele Bemühungen wahrscheinlich auch, also neben so einer Kunstausstellung vom Vatikan auch zu gucken. Ja, also wo sind denn mit unserer Weisheit kompatible buddhistische Weisheiten, wenn so viele Menschen da hinlaufen? Und ich weiß sehr wohl, dass da auch sehr, sehr vieles schiefgehen kann. Ja, also vieles nicht kompatibel ist.
Ja, danke, Frau Lehmann.
Danke Ihnen.
Pater Johannes, ja, vielleicht ganz kurz noch dazu, die Anleihe bei vielen fernöstlichen Religionen, die ja heute sehr hoch im Kurs stehen, wo gibt es da Überschneidungen, wo sind es aber auch Probleme zu sehen? Das ist natürlich auch wieder ein großes Thema.
So, ist ein ganz großes Thema. Da berühren wir natürlich die Frage des Dialogs mit den anderen Religionen und auch die Frage der Inkulturation, also wie kann der Glaube in anderen Ländern oder anderen Kulturen gelebt werden und sich dort integrieren, ohne das eigene aufzugeben, aber von dort eben auch Dinge aufzunehmen, ja, die letztendlich nicht dem Glauben entgegenstehen. Das ist ein Ringen der Kirche und es gibt sicherlich da auch keine abschließende Antwort darauf. Falsch wäre sicherlich, sich ganz abzuschotten, denn Christus selber ist ja auf diese Welt gekommen. Er hat menschliche Natur angenommen. Und das ist auch die Aufgabe der Kirche, in einer guten Weise, ja, das Evangelium weiterzugeben, in der Annahme auch des anderen.
Dann belassen wir es vielleicht dabei und das darf ich Sie da unterbrechen und einfach noch um einen Segen bitten, weil wir am Ende der Sendezeit jetzt auch hier angekommen sind. Ein Segen, in den wir diese ganzen Neuaufbrüche hineinnehmen möchten und auch da einfach um den Segen, um Verständnis, um Annahme bitten möchten.
Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Herr, stärke uns, deine Töchter und Söhne mit deinem Geist, dass wir hellhörig werden für dein Wort und die Zeichen der Zeit dass wir uns von deiner Liebe und deinem Leben verwandeln und erneuern lassen. Ergreife und berühre unser Herzen, damit wir für dich brennen und mit deinem Feuer unsere Welt entflammen. Zeige uns neue Wege und Möglichkeiten, dein Evangelium zu verkünden. Dazu segne und stärke euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.